Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Daher bitte ich euch nun, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, lebt so, dass ihr euch der Berufung würdig erweist, die ihr empfangen habt. Legt besonders Demut und Freundlichkeit an den Tag. Übt Nachsicht, nämlich, dass ihr in Liebe miteinander auszukommen sucht. Wir haben heute in der Predigt und auch nachher in dem Bibelvortrag das Thema der Einheit der Gemeinde. Dieses Thema wird uns hier im Epheserbrief in Kapitel 4 vorgegeben. Und wir werden uns darum mit dem Epheserbrief auch als Ganzes ein wenig beschäftigen, werden einige Schriftstellen daraus lesen miteinander. Hier in Kapitel 4, in den ersten Versen, haben wir die Schnittstelle in dem Brief. Wer den Epheserbrief kennt, der hat wahrscheinlich grob die Gliederung dieses Briefes vor Augen. Man kann diesen Brief grob in zwei Abschnitte teilen. In Kapitel 1 bis 3 und in Kapitel 4 bis 6. In den ersten drei Kapiteln beschreibt Paulus mit überschwänglichen Worten den ewigen Heilsplan Gottes. Und dieser Heilsplan hat sein Ziel darin, alle Dinge in Christus zu einer Einheit zusammenzuführen. Paulus spricht davon in Kapitel 1, in Versen 9 und 10. Dort wird das Hauptthema des Epheserbriefes benannt. Im Zentrum des Heilshandelns Gottes steht die Gemeinde. Sie bildet die neue, ewige Menschheit, die in Christus erwählt, berufen und erlöst ist. Das ist das große Thema, das Paulus in den ersten drei Kapiteln anschlägt. Darauf folgt dann der zweite Hauptteil im Epheserbrief, die Kapitel 4 bis 6. Darin werden die Christen vor allem dazu angeleitet, wie sie leben sollen. Und mit den Versen, die der Predigt zugrunde liegen, verbindet Paulus beide Teile. Diese Verse sind so wie ein Scharnier. In diesen Versen verankert Paulus seine Anleitung zum christlichen Leben im Heilshandeln Gottes. Und er nennt dann gleich grundlegende christliche Tugenden, die für die Bewahrung christlicher Einheit notwendig sind. Das Predigtthema heute Morgen lautet Gehorsam aus dem Evangelium. Im ersten Punkt gehe ich auf die Verbindung zwischen dem christlichen Verhalten und dem, was Gott in Christus getan hat, ein. Punkt 1. Gehorsam erwächst aus Dankbarkeit gegenüber Gottes Taten. In Vers 1 schreibt Paulus: Daher bitte ich euch nun als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, lebt so, dass ihr euch der Berufung würdig erweist, die ihr empfangen habt. Paulus fängt an mit einem Daher, deshalb. Das heißt, was er im Folgenden schreibt, begründet er in dem, was er vorher gesagt hat. Paulus hat ja vorher das Heilshandeln Gottes in Christus entfaltet, Kapitel 1 bis 3. Dies ist die Grundlage für die Bitte, die er nun an die Gemeinden richtet, ein solches Leben zu führen, wie es der Berufung in die Gemeinschaft mit Gott entspricht. Dieser Zusammenhang ist grundlegend wichtig zum Verständnis der christlichen Ethik. So, also wie wir handeln sollen. Da hat also Gott etwas getan, aus reiner Gnade, und dem, was Gott in Christus getan hat, entspricht ein Verhalten auf unserer Seite. Und Paulus bittet die Gemeinden darum, sich der Berufung würdig zu erweisen. Das heißt, die Anordnungen, die Paulus gibt, sind nicht beliebig. Sie sollen befolgt werden. Und dennoch erteilt Paulus keine Befehle von oben herab. Er tritt nicht als ein Diktator auf, der sagt, ich befehle euch jetzt, so und so zu leben. Er fordert zu einem Gehorsam auf, der aus dem Glauben kommt. Paulus will, dass die Gemeinden aus der inneren Einsicht in die Wahrheit Gottes das Richtige tun. Und deshalb verweist er zurück auf das, was er über die Erlösung, die wir in Christus haben, gesagt hat. In Vers 1 benutzt Paulus ein Verb, ein Zeitwort, das wir im Deutschen mit bitten, ermahnen, auffordern übersetzen können. Paulus befiehlt nicht, sondern er bittet, er ermahnt, er fordert auf. Es kommt hier etwas von der Dringlichkeit zum Ausdruck, mit der sich Paulus an die Gemeinden wendet. Auch das ist grundlegend für die christliche Ethik im Neuen Testament. Die Frage ist ja, wie lernen wir Gehorsam? Man könnte sagen, wir brauchen nur das Evangelium zu hören und dann werden wir alle automatisch, ohne dass uns etwas gesagt wird, Gott gehorchen. Ein Körnchen Wahrheit steckt da drin. Und dennoch müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das Neue Testament voll ist von Bitten, von Ermahnungen, von Aufforderungen an die Gläubigen, so zu leben, wie es der Erlösung in Christus entspricht. Das heißt, der Gehorsam aus Glauben wird durch Ermutigungen, aber auch durch Ermahnungen gefördert. Wir müssen hier vor Augen haben, Paulus richtet sich ja an Gläubige. Er rechnet damit, dass diese Gläubigen das innerlich bejahen, was sie im Evangelium haben. Dass sie es innerlich bejahen, so zu leben, wie es Gott gefällt und wie es Christus ehrt. Davon geht er erst einmal aus. Paulus rechnet damit, dass die Christen sich im Gehorsam üben, weil sie erlöst sind und nicht, damit sie sich ihre Erlösung verdienen. Trotzdem sind wir nicht davor gefeit, diese Aufforderungen im Neuen Testament, unter anderem hier in Epheser 4, eben mit einem falschen Ohr zu hören. Nämlich dann, wenn wir nicht wirklich in der Erlösung, in der Rechtfertigung aus Glauben gegründet sind. Dann kann es sein, dann hören wir diese Aufforderungen und fangen dann an, uns im Gehorsam zu üben, weil wir uns damit die Erlösung verdienen wollen. Niemand von uns ist dagegen gefeit. Deswegen hat der Epheserbrief diese Ordnung, die er hat. Erst wird die Erlösung beschrieben, damit uns das Herz übergeht vor Freude. Und dann kommt die Aufforderung, Gott gefällig zu leben. Und schließlich stellt Paulus sich auch noch als Vorbild hin, um die Gemeinden zum Gehorsam zu bewegen. Er spricht von sich als von einem, der für den Herrn im Gefängnis ist. Er bereitet seine Aufforderung, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren, also damit vor. Paulus hat ja im Epheserbrief vor allem die Einheit von jüdischen und nichtjüdischen Christen vor Augen. Das ist im Epheserbrief für Paulus das große Thema. Wenn er von Einheit spricht, hat er im Epheserbrief zunächst einmal vor Augen, wie können jüdische und nichtjüdische Christen in einer Gemeinde zusammenleben? Wie kann es verhindert werden, dass sich Gemeinden bilden, in denen jüdische Christen leben, und andere Gemeinden, in denen nichtjüdische Christen leben? Das war für Paulus undenkbar. Das wäre für ihn ein Verrat am Evangelium gewesen. Gerade weil Paulus für diese Einheit von jüdischen und nichtjüdischen Christen eingetreten ist, saß er im Gefängnis. In Kapitel 3, Vers 1 sagt er: Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Christus im Gefängnis bin, geschieht wegen euch, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Was will Paulus damit sagen? Paulus verkündigte, dass jüdische und nichtjüdische Christen ein Leib in Christus sind. Diese Einheit zu bewahren, dazu forderte er die Gemeinden dringlich auf, und er selbst saß dafür im Gefängnis. Warum saß er im Gefängnis? Weil es Juden gab und auch einige jüdische Christen, die gegen Paulus ankämpften, gerade in diesem Punkt. Sie waren der Überzeugung, ein Nichtjude, der Christ werden will, muss zuerst ein Jude werden. Dann kann er mit jüdischen Christen in einer Gemeinde dabei sein. Paulus war der Überzeugung, dass dies das Evangelium in seinem Wesen verkehrt. Wenn Nichtjuden erst Juden werden müssen, damit sie Christen werden können, dann hat das Evangelium keinen Sinn mehr. Weil Gott in Christus jüdische und nichtjüdische Christen in einem Leib miteinander versöhnt hat. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Epheserbrief Kapitel 2 entfaltet Paulus dies. Also weil Paulus dafür eintrat, saß er im Gefängnis. Man kann das in der Apostelgeschichte nachlesen. Ab Apostelgeschichte 20, Kapitel 21 geht das los. Da bekennt Paulus vor den Juden in Jerusalem, was er predigt. Und er treibt es auf die Spitze, dass er sagt, dass Christus ihn gerade zu den Heiden gesandt habe, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Und dass die Heiden so bleiben können, wie sie sind, nur dass sie an Christus glauben sollen und ihren Götzendienst ablegen sollen. Und schon sind sie Gott gefällig. Willkommen. Und das brachte die Juden in der Stadt gegen ihn auf. Die Römer mussten Paulus in Schutzhaft nehmen. Und dann hat es Paulus von Jerusalem über Caesarea bis nach Rom geführt. Von einer Gefangenschaft in die andere. Paulus nahm dies in Kauf, weil die Herrlichkeit von Gottes Heilshandeln ihn überwältigt hat. Gott hat Juden und Nichtjuden in einem Leib der Gemeinde miteinander versöhnt und eins gemacht, durch Christus und seinen Tod am Kreuz. Und darauf bekennt Paulus in Kapitel 3, Vers 14: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Christliche Ethik. Die christliche Lehre vom richtigen Verhalten ist in dem Heilshandeln Gottes begründet. Das, was Gott für uns in Christus getan hat, ist so herrlich, dass es nicht überboten werden kann. Und wer dies erkannt hat, ist bereit, Gott mit Freude und aus lauter Dankbarkeit zu gehorchen. Nicht in Vollkommenheit in diesem Leben, aber mit der grundsätzlichen Dankbarkeit, Gott zu ehren, zu leben. Es wird ihm immer mehr eine Freude, Gottes Willen zu tun. Und Paulus stellt genau diese Verbindung her, wenn er in Kapitel 4, Vers 1 sein Hauptanliegen benennt: Lebt so, dass ihr euch der Berufung würdig erweist, die ihr empfangen habt. Dies ist eine allgemeine Ermahnung an die Gemeinden. Sie steht diese Ermahnung in Vers 1, Kapitel 4, Vers 1, das ist die Überschrift über die Kapitel 4 bis 6. Paulus spricht ja noch nicht von einzelnen Verhaltensweisen, sondern grundsätzlich von einem Lebensstil, von einem Lebenswandel. Und dieser Lebenswandel soll der Berufung durch Gott entsprechen. Aber wie entspricht der Lebenswandel der Berufung durch Gott? Die Antwort: indem man sich stets die Berufung durch Gott vor Augen hält und sich bewusst ist, dass Gott einen allein aus Gnaden errettet hat. So lernt ein Christ Gehorsam aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Wenn Paulus hier von der Berufung durch Gott spricht, ist dies eine Kurzformel für das ganze Heilshandeln Gottes für uns in Christus. Paulus hat einiges davon in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes entfaltet. Diese Kapitel stellen uns vor Augen, wie unüberbietbar herrlich das ist, was Gott in Christus vollbracht hat. Gott hat in und durch Christus nicht irgendetwas vollbracht, sondern er hat seinen ewigen Heilsplan verwirklicht. Also das, was Gott je vorgehabt hatte, das Allergrößte, das Allerschönste, was er je geplant hatte zu tun, hat er verwirklicht und erfüllt in Christus. Gott hat uns in Christus, bevor er die Welt erschaffen hat, erwählt. Und Paulus betet in Kapitel 1, den Versen 18 und 19. Wir werden jetzt einige Stellen aus Epheser 1 bis 3 gemeinsam lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann das aufschlagen. Paulus betet in Kapitel 1, den Versen 18 und 19, mit überwältigter Freude. Er betet für die Gemeinden: Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Das ist hier das Stichwort: berufen. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also Paulus betet hier für die Gemeinden und benennt dann Inhalte des Evangeliums. Das heißt, Paulus geht davon aus, das, was wir im Evangelium haben, wir sind von Natur aus nicht in der Lage, das innerlich nachzuvollziehen. Wir sind innerlich zu träge, dass wir uns mit der angemessenen Freude darüber freuen, was das bedeutet. Und deswegen hört Paulus über drei Kapitel nicht auf, dieses Erlösungswerk überschwänglich herauszustellen. Kapitel 2, den Versen 4 bis 5. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Paulus schreibt hier von dem Herzstück dessen, was ihn angetrieben hat bei seiner Mission. In Kapitel 3, den Versen 9 und 10, betont Paulus, welche Ehre Gott uns erwiesen hat, sein Volk zu sein. Er schreibt dort, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt, das heißt jetzt mit der Verkündigung des Evangeliums, sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Paulus geht also wirklich in die Vollen. Er versucht, wie es nur irgend möglich ist, mit Worten die Herrlichkeit des Evangeliums zu beschreiben, damit uns das Herz aufgeht und übergeht. Die entsprechende Antwort, die wir Gott auf solche Gnade geben sollen, ist ein Gehorsam aus Glauben und Dankbarkeit. In solch dankbarem Glauben empfangen wir von Gott die Rechtfertigung von unseren Sünden, aber auch den Gehorsam aus Glauben. In Kapitel 2, Vers 10 schreibt Paulus, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. So, und in Kapitel 4, Vers 1, jetzt sind wir wieder beim Predigttext, fordert Paulus uns nun dazu auf, dieser Berufung entsprechend unser Leben zu führen. Und dass er uns dazu auffordert, das ist kein Widerspruch zum Gehorsam aus Dankbarkeit. Das heißt, wenn wir an uns selbst wahrnehmen, dass unser Leben nicht der Berufung durch Gott entspricht, was machen wir dann? Was machen wir, wenn wir wahrnehmen, unser Leben entspricht nicht der Gnade, die wir empfangen haben? Dann sollen wir nicht in erster Linie zu unseren Werken zurückkehren, uns zusammenreißen, sondern wir sollen dann in erster Linie zurückkehren zur Gnade und zum Evangelium. Gehorsam aus Glauben lernen wir, indem wir immer wieder die überwältigende Herrlichkeit von Gottes Gnade an uns und in uns wirken lassen. Durch die Dankbarkeit, die in uns dadurch geweckt wird, gehorchen wir Gott mit Freude. Der Gehorsam aus Dankbarkeit soll auf diese Weise in unserem Leben Wirklichkeit werden. Wir werden dazu aufgefordert, und der Gehorsamkeit aus Dankbarkeit wird umso mehr sichtbar werden, je mehr wir uns an Gott und seiner Gnade erfreuen. Gehorsam aus dem Evangelium erwächst aus Dankbarkeit gegenüber Gottes Taten. Das haben wir jetzt im ersten Predigtpunkt betrachtet. Wir kommen heute Nachmittag auf die Frage christliche Einheit. Welche biblischen Lehren gehören denn zum Beispiel dazu? Welche biblischen Wahrheiten gehören dazu, dass sie gemeinsam bekannt werden müssen? Diese Lehre gehört mit Sicherheit dazu, dass der Gehorsam aus dem Evangelium aus Dankbarkeit gegenüber Gottes Heilstaten erwächst. Paulus wird jetzt in den Kapiteln 4 bis 6 nach und nach innere Gesinnungen und äußere Verhaltensweisen benennen, die ein Gehorsam aus dem Evangelium hervorbringt. Und am Anfang stellt er eine Gesinnung heraus, die der Gehorsam aus dem Evangelium in einem Menschen hervorbringt. Und damit sind wir bei Punkt 2 in der Predigt. Im Gehorsam aus dem Evangelium hat Demut Vorrang. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 2: Legt besonders Demut und Freundlichkeit an den Tag. Übt Nachsicht, nämlich, dass ihr in Liebe miteinander auszukommen sucht. Demut, Freundlichkeit, Nachsicht, Liebe, diese vier Gesinnungen nennt Paulus hier. Diese Gesinnungen sind alle miteinander verbunden. Man kann sie gar nicht scharf voneinander trennen. Mir scheint, die grundlegendste Gesinnung, die Paulus hier nennt, ist die Demut. Und darum steht sie auch am Anfang. Im Licht der Demut lassen sich die anderen Tugenden besser erklären und einordnen. Darum wollen wir uns vor allem mit dem Wesen der Demut beschäftigen. Also, es geht um den Gehorsam aus dem Evangelium und darin hat die Demut Vorrang. Darum jetzt also die Frage: Was ist Demut? Demut hat damit zu tun, dass wir uns selbst richtig einschätzen. Wir neigen von Natur aus zum Gegenteil des Demuts, das ist der Hochmut. Hochmut hat mit einem aufgeblähten Ego zu tun. Der Hochmütige glaubt, er sei sonst wer einer. Der Hochmütige hält sich für einen Gott. Häufig tarnt sich der Hochmut im Gewand der Demut. Das ist die Krux, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Und nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich das so deutlich sage. Mir scheint, gerade unter Christen ist dies auch anzutreffen, dass da vorgegeben wird, man wolle in Demut, nur in Demut dienen. Und was eigentlich abläuft, ist nichts weiter als ein Täuschungsmanöver. Die eigentliche Gesinnung, die dahinter allem steht, ist der Hochmut. Wenn ich das so sage, schließe ich mich mit ein. Jeder von uns steht in dieser Versuchung. Ein hochmütiger Mensch kann vorgeben, dass er anderen Menschen, Geschwistern in der Gemeinde dienen will. Und dann kann es eine Zeit lang so aussehen, als ob er wirklich dient. Es spielt jetzt keine Rolle, welche Art von Dienst er übernimmt in der Gemeinde. Er übernimmt also einen Dienst, in der Gemeinde, er dient anderen Menschen, aber in Wirklichkeit will er die Person oder die Personen, denen er vorgibt zu dienen, in Wirklichkeit will er sie beherrschen. Der Hochmütige entwickelt ein Selbstbild von Größe und er fühlt sich umso größer, je mehr Menschen er beeinflussen kann. Er gibt vor, dass er anderen dienen will, aber er benutzt sie in Wirklichkeit nur, um sich selbst durch sie zu verherrlichen. Die wahre Gesinnung von solch selbsternannten Dienern wird spätestens dann offenbar, wenn die Bedienten sich nicht länger auf solche Weise dienen, sprich beherrschen lassen wollen. Irgendwann merken die das. Du willst uns gar nicht wirklich dienen. Du suchst nach Möglichkeiten, uns zu beherrschen. Sie merken also, das ist ein ganz sensibler Bereich. Weil derjenige merkt es möglicherweise gar nicht. Er kennt möglicherweise nicht die wirkliche Gesinnung in seinem eigenen Herzen. Deswegen empfindet der Hochmütige dann die Zurückweisung als Kränkung. Er reagiert beleidigt. Möglicherweise unternimmt er sogar Anstrengungen, um andere von sich abhängig zu machen oder abhängig zu halten. Jetzt waren wir beim Hochmut. Was ist Demut? Der Demütige hat vor allem gelernt, seinen Hochmut abzulegen. Ich sagte vorhin, das, was der Demütige vor allem gelernt hat, ist eine reale Selbsteinschätzung. Der Demütige hat irgendwann erkannt, dass er eigentlich in seinem Herzen hochmütig ist. Aber er ist so weit herangereift, dass er gerade an diesem Punkt auch gelernt hat, diesen Hochmut abzulegen. Der Demütige hat kein aufgeblähtes Ego. Wenn er anderen dient, dann hat er keinen Hintergedanken, andere unter seinen Einfluss zu bringen. Den Demütigen gelüstet es nicht, andere mittels seines sogenannten Dienstes zu beherrschen. Der Demütige kann sich selbst zurücknehmen. Der Demütige denkt nie, dass er allein der Einzige ist, der dem anderen helfen kann. Im Reich Gottes ist es immer so. Es hängt nie von einer Person ab, ob etwas weitergehen kann oder nicht. Es kann sein, dass eine Person das von sich denkt. Ohne mich geht Gottes Reich unter. Der Demütige weiß, nein, nein. Ich habe meinen Part im Reich Gottes. Ich diene den anderen mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und Gott hat noch viele andere Diener. Wenn ich versage, hat Gott andere, die für mich einspringen. Wenn der Demütige anderen dient, dann auf solche Weise, dass er sie höher achtet als sich selbst. Philipperbrief Kapitel 2. Der Demütige sieht sich als einen von Gott begnadigten Sünder an. Und weiter erst einmal nichts. Das, was der Demütige von Herzen singen kann, ist dieses Lied: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und der Demütige kann diese Liedstrophe singen und voll bejahen. Er rühmt sich der Gnade Gottes und mit ihr rühmt er Gott. Es ist dem Demütigen eine Freude, dass Gott alle Ehre zukommt, in der Art und Weise, wie Gott Menschen rettet. Und darum sieht der Demütige seinen Dienst vor allem darin, den Glauben an Gott und die Freude an Gott bei anderen Menschen zu vermehren. Zusammenfassend kann man über den Demütigen sagen, er sieht sich selbst nicht im Mittelpunkt, er achtet andere höher als sich selbst, aber er macht auch sie nicht zum Mittelpunkt. Der Demütige sieht Gott im Mittelpunkt von allem und freut sich an ihm. Und er freut sich, wenn er anderen helfen kann, dass sie Gott in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Markus 10, Kapitel 43, Verse 43 bis 45, Markus 10, Verse 43 bis 45, wer unter euch groß sein will, soll den anderen als Sklave dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um als Sklave zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ganz entsprechend dieser Vorgabe des Herrn hat Paulus mit Vorliebe für sich die Bezeichnung eines Sklaven gewählt. Ein Sklave von Jesus Christus zu sein, war für Paulus ein Ehrentitel, weil er als solcher alles zu Ehren von Christus, seinem Herrn, tun konnte. Und als solcher kann Paulus uns auffordern, dass wir selbst uns in Demut üben. Jedenfalls ist für ihn, für Paulus, diese Gesinnung unabdingbar im Miteinander von Brüdern und Schwestern in einer Ortsgemeinde. Er sagt ja in Kapitel 4, Vers 2, legt besonders Demut und Freundlichkeit an den Tag. Schon im Vorgriff auf das, was wir heute Nachmittag miteinander bedenken werden, über die Einheit der Gemeinde, fest steht schon einmal, unabhängig von irgendwelchen Lehren, die auch zu bedenken sind, wenn man Einheit haben will als Gemeinde, geht es auf keinen Fall ohne Demut. Die zweite Gesinnung, die Paulus hier nennt, ist die Freundlichkeit. Freundlich zu sein fällt demjenigen leicht, der von Herzen demütig ist. Der Demütige, haben wir gesehen, dient anderen ohne Hintergedanken. Und die Freundlichkeit, mit der er sich anderen zuwendet, ist echt. Es gibt da in den Sprüchen diesen Vers. Der Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Der Demütige ist von Herzen freundlich. Er tut dem anderen Gutes, er ist ihm Freund ohne Hintergedanken. Er hat wirklich das Wohl des anderen im Blick, keine eigenen Machtinteressen. Und als dritte Gesinnung nennt Paulus dann die Nachsicht. Und was er mit Nachsicht meint, macht der Nachsatz deutlich, übt Nachsicht, nämlich, dass ihr in Liebe miteinander auszukommen sucht. Das heißt, der Nachsichtige ist bereit, mit anderen in Liebe umzugehen und auszukommen. Der Nachsichtige ist bereit, Unrecht, das an ihm begangen wurde, zu ertragen. Der Nachsichtige verzichtet auf persönliche Rache. Der Nachsichtige ist bereit, Sünden zu vergeben. Er bringt sich in die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern ein, in dem Bewusstsein, dass auch er an ihnen in mannigfacher Weise schuldig wird. Dem Nachsichtigen kommt auch die grundlegende Tugend der Demut zu Hilfe. Der Nachsichtige kann anderen vergeben, weil ihm von Gott vergeben wurde. Er kann Nachsicht üben, weil nicht seine eigene Ehre auf dem Spiel steht, sondern Gottes Ehre. Und Gott, dem der Demütige als Sklave dient, hat verfügt, dass Brüder und Schwestern einander vergeben sollen. Demut, damit verbunden, Freundlichkeit und Nachsicht sind grundlegende christliche Gesinnungen. Vor allem die Demut stellt Paulus an den Anfang aller Aufforderungen an die Gemeinden. Im Gehorsam aus dem Evangelium hat Demut Vorrang. Viel Streit unter Christen entfacht sich dadurch, dass sie insgeheim um die eigene Ehre kämpfen. Da kann selbst der Anspruch, dass man für Gottes Ehre eintritt, nur der Vorwand sein, das hochmütige, aufgeblähte Ego zu befriedigen. Jeder, liebe Geschwister, prüfe sich selbst, welche Beweggründe ihn wirklich antreiben, in der Gemeinde zu dienen. Der Demütige jedenfalls freut sich am Evangelium. Warum freut er sich am Evangelium? Weil darin vor allen Dingen Gott verherrlicht wird in seinem Sohn Jesus Christus. Paulus war von dieser Freude durchdrungen, wie Epheser Kapitel 1 bezeugt. Und Paulus ist uns darum ein Vorbild an Demut. So wie er dort Gott preist, bekommt man Sehnsucht danach, vor allem mit Gott, aber auch mit solchen Menschen wie Paulus Gemeinschaft zu haben. Vielleicht geht Ihnen das manchmal auch so. Also mich überkommt manchmal die Sehnsucht. Wenn Paulus jetzt da wäre, was wäre das für eine Freude, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Wie könnte ich mit ihm, der ich selber so träge bin, Gott zu loben, wie könnte dieser Mann mich mitreißen mit seiner Freude an Gott? Möge Paulus uns helfen, mit Epheser 1 uns zur Freude an Gott anzureizen. Ich werde dort einige Verse lesen, wo Paulus das Herz übergeht. Ab Vers 3, Kapitel 1, ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles geeint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.